Hi, ihr Lieben. Ich freue mich so, 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 dass ihr dabei seid in meiner neuen Folge von Hallo Wunschkind, meinem Eltern- und Kinderwunsch-Podcast. Wobei man ja im Moment ehrlicherweise sagen müsste, es ist ein Kinderwunsch-Podcast. Ich habe ja vorgehabt, irgendwann mal einen Eltern-Podcast daraus zu machen. Vielleicht seid ihr dann bis dahin alle schwanger und habt ein Baby. Und dann nehme ich euch einfach alle mit. Und wir gehen dann in die Babythemen über. Was haltet ihr davon? Würde ich super finden. Ich würde es euch allen gönnen. Ich würde es jedem Einzelnen von euch gönnen. Ich weiß ganz genau, dass ganz viele von euch, die jetzt zuhören, aktuell diesen großen Kinderwunsch haben. Warum auch immer es noch ein Wunsch ist, das weiß man natürlich nicht. Ich wusste es damals auch nicht. Ich wollte auf die Suche gehen. Und ich bin ganz gespannt, wie heute die Folge wird, ich weiß es selber noch nicht so ganz genau. Ich nehme euch einfach mit in meine Erinnerungen, in meine Zeit von 2019 bis 2020. Und ich lasse mich mal selber überraschen, was mir dazu alles einfällt. Ich habe als erstes euch gefragt, vor ein paar Wochen oder vielleicht waren es auch Tage, habe ich euch gefragt, was waren denn eure Diagnosen in diesem ganzen Prozess? Hattet ihr Diagnosen? Welche Diagnosen hattet ihr und hat euch das am Ende was geholfen? Weil das ist ja die große Frage. Wofür macht man sich überhaupt auf den Weg? Das ist ja auch ein gewisser Stressfaktor, der dahinter steckt. Dann ist die Frage, ist der Nutzen größer oder ist im Endeffekt der Faktor Stress größer? Das hat mich mal jemand gefragt, als ich mir überlegt habe, ob ich jetzt diesen ganzen Prozess starten möchte mit der Suche, mit der Ursachensuche. Oder ob ich es einfach dabei belasse, mich entspanne, nochmal in Urlaub fahre, was dir ja wirklich gefühlt. Jeder zweite rät, fahr einfach in den Urlaub, entspannt euch mal, genießt das Wetter und die Sonne, kommt mal runter und was noch, was kam denn da noch? Ach so, schaltet mal den Kopf einfach aus. Das hat natürlich nicht so gut funktioniert und irgendwie war mir auch klar, dass ich diesen Schlüssel, ich musste diesen Schlüssel suchen. Und um ihn zu finden, musst du erstmal verschiedene Wege gehen. Das war mir schon von Anfang an klar, das wird jetzt nicht so easy peasy alles hoppla hopp gehen. Irgendwie wusste ich das damals schon. Ich war aber dafür bereit, dafür zu kämpfen, zu gucken, wo mich das alles hinführt. Ich habe ja im Endeffekt nichts mehr zu verlieren gehabt. Ich finde auch schon, dass das lohnenswert war, weil ohne dem würde ich mir 100% sicher, würde es die beiden Mädels einfach nicht geben. Und deswegen, ich erzähle euch einfach ein bisschen was von meiner Geschichte. Ich teile das mit euch, weil ich das schade finden würde, wenn meine Erlebnisse, wenn das so für die Tonne gewesen wären. Ich würde mich darüber freuen, wenn es nur eine Person ist, die das jetzt hört, irgendwie weiterhelfen kann durch meine Erlebnisse. Vielleicht habe ich ja Glück und treffe die richtigen Worte und die richtigen Erinnerungen, dass das irgendwem irgendwo ein Stückchen weiterhilft. Ich habe ja einige biochemische Schwangerschaften gehabt, das wisst ihr. Und natürlich war das für mich nicht normal, so wie das manchmal auch suggeriert wurde von einigen Ärzten. Ich habe auch niemanden in meinem Umfeld gekannt, dem das Gleiche passiert ist. Oder es wurde nicht drüber gesprochen. Das ist natürlich auch nochmal eine andere Geschichte. Im Nachhinein habe ich schon die eine oder die andere Geschichte erfahren, die vielleicht, ja, worum ging es da? Es ging dann vielleicht um eine Fehlgeburt oder zwei. Es ging um nicht schwanger werden. Das hat mir damals auch niemand gesagt. Oder diese betreffende Person, die haben mir das damals auch nicht gesagt, genauso wenig, wie ich das gesagt habe. Aber ich weiß, dass mein Umfeld, also diese Menschen, die um mich herum das wussten, mit unserer ganzen Geschichte, die haben schon mitgefiebert, die waren schon am Hibbeln. Aber man spricht das natürlich auch nicht jedes Mal an, wenn man sich trifft. Oder man ruft auch nicht jede Woche an und sagt, und, wie sieht's aus? Was gibt es denn Neues bei euch? Zum Glück kam das jetzt nicht. Und das hat mich auch tatsächlich, das war das auch, was mir gezeigt hat, das macht man auch einfach nicht. Man fragt niemanden nach seinen Kinderwünschen und wie sieht's aus, wie ist es bei euch. Wenn jemand zu mir kommt und mir das erzählt, dann freue ich mich darüber. Aber wirklich, ich fasse diese Themen nicht mehr an. Ich habe das früher bestimmt gemacht, ich kann euch auch sagen, warum, weil das Thema, das war für mich mega. Das war ein schönes Thema. Schwanger werden und Babys, das ist doch das Thema vor allem für Frauen, oder? Das ist doch mega. Nur wenn du dann diese ganzen Geschichten erlebt hast, hast du irgendwann mal einen anderen Bezug zu dem Thema Schwangerschaft und zum Thema Babys. Weil irgendwie kriegen die Babys immer die anderen. Und ja, ich hatte einen Sohn damals schon. Ich hatte Gott sei Dank, ich muss sagen, ich hatte Gott sei Dank mein Sohn, der war 9, glaube ich, damals oder 8. Nee, gar nicht. Ja, doch, so 8 oder 9 war der damals. Und ich war da auch sehr dankbar für. Aber das hatte mit meinem aktuellen Kinderwunsch, mit meinem Mann nichts zu tun. Und ich glaube, das haben viele nicht verstanden. Weil diese Sachen kamen natürlich auch. Ne? Da kamen dann so Fragen wie, oder Bemerkungen wie, du hast doch schon ein Kind, das ist doch okay, dann hast du doch alles. Ist doch okay, wenn es nicht klappt, aber du hast zumindest schon mal ein Kind. Hatte ich. Mein Mann hatte aber kein Kind. Das war zwar auch sein Kind, mein Sohn irgendwie auch seiner irgendwann. Aber ich glaube, das ist einfach doch was anderes. Vor allem, du hast diesen Kinderwunsch aktuell ja dann da. Und als wir damit angefangen sind, darüber zu sprechen, da wurde das mit der Zeit immer mehr. Der hat sich immer mehr verstärkt. Und dann wurde die Enttäuschung immer mehr. Schon wieder ein negativer Test oder schon wieder ein Test, der erst positiv war. Und dann du testest dann und siehst diese beiden Striche. Yeah, und du freust dich und du denkst, hoffentlich bleibt das jetzt einfach so. Und man fühlt sich so hilflos, weil du kannst ja nichts tun. Zumindest habe ich versucht, alles zu tun, was ich konnte. Ich habe Omega-3 genommen. Ich erkläre euch auch nochmal in einer anderen Folge, warum Omega-3 auch so wichtig ist. Ich habe mich ausgeruht, meine Füße hochgelegt. Im Endeffekt habe ich auch ganz, ganz, ganz viele Tests verschossen. Es hat mich nur verrückt gemacht. Es war wahnsinnig schwierig, damit umzugehen, dass diese Schwangerschaftstests, dass sie sich innerhalb von 3 oder 4 Tagen komplett verändert haben, von schwanger auf nicht mehr schwanger. Das habe ich euch ja auch schon mal erzählt. Die Sache war immer nur, warum? Und vor allem, wie kann ich das jetzt lösen? Das Warum war vielleicht erstmal an zweiter Stelle. Als erstes stand erstmal, wie löse ich das jetzt alles auf, dass das einfach wachsen kann, das Baby einfach bleiben kann. Ich habe mich, weil ich in meinem Umfeld niemanden hatte, der sich damit auskannte, zumindest scheinbar, ich habe mich dann online wirklich mit ganz, ganz, ganz vielen Frauen vernetzt, mich unterhalten, ausgetauscht. Ich habe mir die Geschichten angehört von Frauen, wo es funktioniert hat. Und ich glaube, das war dann am Ende mein Game Changer, weil ich mutig war und gesagt habe, ich probiere das jetzt alles aus. Ich mache einfach alles, was mir so vor die Nase kommt. Ich probiere das alles aus und schau einfach, wo es mich hinbringt, weil du hast einfach nichts mehr zu verlieren. Und wenn du immer dasselbe tust, dann wird sich wahrscheinlich auch nichts ändern. Das war zumindest meine Überzeugung. Und deswegen habe ich auch den Professor in dem Kinderwunschzentrum, wo ich war, der oberste Boss von der ganzen Klinik, der war zufällig. An diesem Tag war er für mich zuständig und dann habe ich ihm auch gesagt, wo er wieder von ICSI anfing. Die wollten ja bei mir eine ICSI machen. Und ich wollte was ganz anderes. Ich wollte eine Überweisung von ihm haben für die Immunologie. Und dieses Wort schon alleine, Immunologie, das habe ich niemals, niemals von einem Arzt gehört, wo ich war. Ich habe das wirklich nur von Frauen gehört, die mit mir über ihre Geschichten gesprochen haben. Natürlich kam das dementsprechend schlecht bei ihm an. Ich habe es mir auch irgendwie schon gedacht, dass er mir keine geben wollte. War mir jetzt irgendwie auch, was heißt klar, ich habe es natürlich schon gehofft und ich habe es auch versucht. Es war aber leider aussichtslos. Er hat mich so ein bisschen dafür belächelt, dass ich überhaupt auf so eine bescheuerte Idee komme, nach so etwas zu fragen, wo das ja völlig absurd ist. Ich müsste mir mal vorstellen, das ist aufgrund meines Alters und Hashimoto und bla 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 bla, dass es doch klar werde, dass ich nicht sofort schwanger werden würde, beziehungsweise das war ja auch nie das Problem, das war ja eher das Problem, ihr wisst. Ja, und ich habe das nicht verstanden, warum ich da jetzt eine ICSI machen sollte und dass das dann halten sollte. Ich habe alle Hoffnungen in meine Gyn gesetzt, ruft da an 2 Stunden später und dann sagt die zu mir, ach so, dass sie anrufen, das wusste ich schon, weil der Professor so und so, der hat mich gerade angerufen und schon davor gewarnt, dass sie mich anrufen werden, weil sie wollen ja die Überweisung haben und die kann ich ihnen auch nicht geben. das ist alles schwachsinnig, das ist viel zu teuer, bla bla bla. Ja, das war's dann mit meinen schönen Plänen. Da war auch jedes Wort total bedeutungslos, egal was ich gesagt habe. Ich habe da fast geweint am Telefon, es war egal. Es kam nicht an, es war einfach nicht gültig, weil diese Leitfäden, die scheinen es generell zu geben. Ich weiß nicht genau, ab wie viel Fehlgeburten du was machen sollst. Das kann ich dir nicht genau sagen. Ich weiß aber, dass die alle zu mir gesagt haben, mach mal hier eine Blutgerinnungsanalyse, guck mal nach der Genetik, also Humangenetik. Das sind ja so ganz klassische Untersuchungen in diesem ganzen Themenbereich. Und klar, ich war ja auch nicht dagegen. Aber ich wusste einfach, dass ich das alles auf einmal jetzt brauche. Und ich kann ja nicht jetzt jahrelang alle Untersuchungen einzeln mal abwarten. Du brauchst ja auch Ewigkeiten, bis du für diese ganzen Sachen erstmal einen Termin hast. Aber mir blieb nichts anderes übrig. Ich habe ja noch andere Ärzte befragt nach dieser Untersuchung für die Immunologie. Die habe ich aber leider nicht bekommen. Egal, wen ich gefragt habe. Ich habe den Hausarzt von meinem Mann gefragt. Ich habe meine Hausärzte gefragt. Das sind 3 Stück in einer Praxis. Die haben mich auch alle ausgelacht. Ich habe einen Internisten gefragt. Heilpraktiker in der Umgebung. Mit denen habe ich darüber gesprochen. Die haben mir da schon eher so ein positives Feedback gegeben. Aber die können mir natürlich da auch nicht weiterhelfen. Da brauchst du ja schon einen Arzt. Ne? Ja, und da stand ich dann da alleine. So fühlt man sich alleine. Total im Stich gelassen. Und das eigene Gefühl zählt so gar nicht mehr. Egal, was du anführst, welche Begründungen du hast, es gibt da keinen Platz mehr. Oder zumindest gab es da für mich damals keinen Platz mehr. Und es war sehr, sehr schwer für mich, gehört zu werden. Ich bin erstmal zur Gerinnungsabteilung auch dann gegangen, nachdem ich vielleicht 3 Monate auf diesen Termin auch noch warten musste. Ich habe die Überweisung natürlich bekommen von meiner Gyn, weil die Kinderwunschklinik war für mich passé. Da habe ich nur noch Tschüss gesagt und habe mir gedacht, nö, ich suche mir definitiv eine andere Kinderwunschklinik. Habe auch eine gefunden, die mir empfohlen wurde. Nicht von irgendeinem Arzt, sondern aus diesen ganzen Foren von einer Frau. Die hat mir davon berichtet und das war jetzt auch hier in der Nähe, oder nicht in der Nähe, auch nicht. Es war eine Stunde von uns entfernt, aber das war egal. Ich habe mir da einen Termin gemacht. Das dauert auch Monate, bis man da drankommt. Deswegen war ich erstmal bei der Blutgerinnung und die haben mir dann wenige Wochen später einen Brief geschrieben. Du bekommst dann ja auch alles per Post, dass alles gut war. Das ist auch nur eine Blutabnahme. Es ist jetzt nicht die Welt. Du bist da ganz kurz, dann nimm dir einmal Blut ab. Man quatscht ein bisschen und dann geht man wieder nach Hause. Und dann war's. Das war's am Ende. Und dann haben die mir, nach ein paar Wochen kam dann der Brief, es ist alles in Ordnung, keine Auffälligkeiten, bla bla bla. Ja, und ich wusste auch gar nicht so genau, ob das jetzt gut ist, ob das schlecht ist, kann man das jetzt beurteilen. Eigentlich war das dann noch ein Punkt von meiner Liste, den ich dann wieder abhaken konnte, so unter erledigt, alles klar, ich muss jetzt weitersuchen. Der nächste Schritt kam mir dann auch durch die Humangenetik von meiner Gyn. Und da muss ich sagen, das war so eine Sache, da haben wir richtig Schiss gehabt vor dieser Untersuchung. Weil wir im Kopf hatten, wenn was mit unserer Genetik festgestellt wird, dann ist das erstens mal, kannst du das nicht mehr verändern. Da kannst du nichts dran ändern, gar nichts. Das steht und bleibt und fällt nicht mehr um. Das bleibt einfach so und da musst du mit leben. Und dann wussten wir auch gar nicht, ob es dann überhaupt eine Chance gibt, da irgendwie weiterzukommen. Wir kannten uns damit so gar nicht aus. Wie gesagt, es gab halt auch niemanden bei uns im ganzen Umfeld nicht, der da mal mit uns drüber gesprochen hätte oder wo wir wussten, dass die das gemacht haben. Das war halt das Problem. Wir konnten da nur noch blind rein, haben da auch wirklich ganz viel gelernt. Es ist zum Beispiel so, dass wenn du eine wenn die was finden, dann heißt das jetzt nicht unbedingt, dass man nicht schwanger werden kann, sondern er hat zu uns gesagt, der Arzt, dass es auch dann die Möglichkeit gibt, eine ICSI zu machen oder eine IVF zu machen. Dann kann man nochmal eine PIT machen. Das ist dann eine genetische Untersuchung der Embryonen, bevor sie jetzt in die Gebärmutter eingesetzt werden. Und weil ich einen Kinderwunschordner hatte, so einen ganz dicken Ordner, da waren alle Befunde. Auch ich rate euch das wirklich, wenn ihr zum Arzt geht und lasst einfach nur die Schilddrüsenwerte checken, schreibt euch bitte alle Werte auf mit Datum und heftet die ein. damit ihr hinterher noch nachvollziehen könnt, wie war der Stand. Wir haben das auf jeden Fall so gemacht, da war wirklich alles drin, jedes einzelne Ergebnis, jeder einzelne Befund war da drin und auch die Untersuchungsergebnisse von der Blutgerinnung waren natürlich auch da drin und der Arzt wollte sie sehen, hat sich das Gott sei Dank angeschaut und ihm ist aufgefallen, dass zwei Werte gefehlt haben. Zwei Werte, die ganz oft nämlich nicht mitbestimmt werden. Das ist einmal das Protein Z, das ist ein wichtiger Gerinnungsmarker und einmal das Lipprotein A, vielleicht habt ihr davon schon mal was gehört. Das sind im Endeffekt auch Marker, die ganz, ganz, ganz wichtig sind, wenn man Fehlgeburten auch schon in der Vorgeschichte hatte oder auch nicht schwanger werden kann. Weil, wenn du da ein Problem mit hast, bei mir war das so, dass der Lipprotein A-Wert, dass der erhöht war. Und dadurch kann das natürlich schon passieren, dass sich kleine Blutgerinnsel bilden und die Durchblutung in die Gebärmutter nicht mehr gut funktioniert, also dass das Baby nicht mehr gut versorgt ist. Und das war leider erhöht. Also das muss ich sagen, das war echt auch so ein Leider, weil es auch so, ja klar, also wenn du einen erhöhten LPA-Wert hast, dann bist du auch gefährdet, zum Beispiel Schlaganfall gefährdet, Thrombose gefährdet, das ist halt nicht schön. Das ist vererbt oder mir haben sie gesagt, in den meisten Fällen wird es vererbt. Bei meinem Sohn habe ich mir da nie Gedanken drüber gemacht. Ich wusste es bis dahin überhaupt nicht, dass es war, dass ich das hatte. Wichtig ist da auch in dem Fall gute Omega-3-Fette zu sich zu nehmen. Und die Empfehlung des Arztes für mich war ASS 100. Das war eine Empfehlung, die er mir gegeben hat, ab sofort bis Schwangerschaftswoche 36. Da genetisch zum Glück nichts rausgefunden wurde, es war alles in Ordnung, konnten wir natürlich auf natürliche Weise nochmal weiter versuchen mit dem ASS. Ich habe super, super, super viele Hoffnungen gehabt, dass es jetzt endlich klappen könnte. Ist aber wieder schief gegangen. Hätte ich aber eine ICSI gemacht oder eine IVF, dann hätten die mir Heparin gegeben. Klexane, Heparin, kennt ihr bestimmt, muss man sich spritzen in den Bauch, in den Oberschenkeln. Hätte ich aber auch gemacht, klar, hätte ich gemacht, wäre auf jeden Fall kein Problem gewesen für mich. Aber gut, ich war erstmal froh, dass ich überhaupt was hatte. Ich habe auch von euch gelesen, viele, die dieses erhöhte, bei dem LPA weiß ich das, ich weiß aber auch, dass es noch andere Werte betrifft, die müssen... Die bekommen die Empfehlung vom Arzt, auch wirklich Klexan oder Heparin zu spritzen. Ich weiß es nicht, ob es da arztabhängig ist. Ich habe dann nochmal angerufen und gefragt, ob das wirklich so stimmt. Ich kann auch gerne noch was spritzen. Ist das da nicht sicherer? Ist das da nicht besser? Diese ganzen Fragen, die sich dann im Kopf nochmal bilden, das ist dann wieder der Punkt mit dem Stress. Du gehst wieder irgendwo hin und machst dir wieder Gedanken, hast eventuell wieder deinen gedanklichen Stress, wo man ja sagt, beim Kinderwunsch entspann dich, reduziere den Stress und dann rennst du am Ende von Arzt zu Arzt, wenn du Pech hast, und hast dann diesen mentalen Stress. Gut, aber so war das halt und trotzdem, ich bereue da jetzt gar nichts. Ich weiß ja jetzt über meinen Körper auch besser Bescheid. Ich weiß ja jetzt, dass ich auch mit meiner Ernährung ein bisschen gucken muss, weil ich da auch gefährdet bin. Und tatsächlich, bei uns in der Familie ist es auch so, dass viele, die sind vor allem an solchen Sachen auch verstorben. Ob das jetzt ein Herzinfarkt war oder ob die einen Schlaganfall hatten. Aber genau solche Dinge kamen bei uns auch in der Familie gehäuft vor. Habe ich nie drüber nachgedacht, tatsächlich. Generell, auf dieser ganzen Kinderwunschreise haben wir so einiges über uns kennengelernt und festgestellt, was unsere Gesundheit ja anbelangt, was wir noch optimieren könnten. Von daher, es war jetzt alles gut, so wie es war. Es war erstmal in dem Moment natürlich, muss man erstmal schlucken, ne? Aber ich war froh, dass er das gemacht hat. Die beiden Werte hat er halt mitbestimmt. Ja, und dann konnten wir da wieder einen Check hintermachen, hinter diese Liste. Und es kam wieder zu einer Schwangerschaft, diesmal mit ASS. Progesteron, meine Schilddrüse habe ich selber optimiert. Trotzdem, ja, irgendwie kam das, was immer gekommen ist. Das war immer der gleiche Film. Ich habe mir schon ganz viele Schwangerschaftstests gekauft, online natürlich, weil in der Drogerie, du bist ja ein Vermögen los. Wenn du so viel testest, wie ich das gemacht habe, das ist ja der Wahnsinn, da wirst du ja arm bei. Und dafür gibt es, glaube ich, auch diese, keine Ahnung, 20er-Packs mit diesen Streifen. Ihr kennt die bestimmt, wo man, manche machen sich ja auch diese Testreihen. Diese Testreihen, die kannte ich früher gar nicht. Was war das gewesen? Also hätte man mir das vorher gesagt, ich hätte nicht gewusst, was das sein sollte. Es sind einfach Vergleiche, wie stark der Test sich verändert. Wird der Strich stärker, wird er schwächer? Er sollte ja unter guten, normalen, gesunden Umständen natürlich immer stärker werden. Bei mir war es leider nicht. Bei mir wurde er dann eher schwächer. Und das macht natürlich nicht viel Hoffnung für die Zukunft. Trotzdem habe ich die Hoffnung niemals aufgegeben. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, euch mitzugeben. Steh für das, was du möchtest. Steh für das, was du brauchst. Geh los für das, was dir einfach sehr, sehr wichtig ist. Setz dich durch, formuliere deine Ziele und gib vor allem niemals auf. Das war auch etwas, was ich gelernt habe in dieser Zeit, nicht aufzugeben, die Hoffnung nicht zu verlieren, mich mit positiven Geschichten zu beschäftigen. Das war ganz, ganz wichtig. Ein großes Problem hast und du merkst, dass du nicht mehr in der Balance bist, dann überlege dir, wofür kann ich dankbar sein? Was gibt es, wofür ich dankbar sein kann? Und auch wenn dir am Anfang vielleicht nicht viel einfällt, wenn du das jeden Tag machst, wirst du merken, dass dir immer mehr einfällt. Aber nicht nur drüber nachdenken, sondern versuch das mal zu fühlen. Dann bist du nicht immer in diesem permanenten Gedanken, mir fehlt was, ich brauche was, ich bin das Opfer sozusagen dieser ganzen Umstände, sondern du merkst eigentlich, wie viel du hast. Und man hat wirklich, man hat unendlich viel. Du kannst atmen, du kannst rausgehen. Wir leben hier in einem gesunden Land. Du brauchst hier keine Angst zu haben. Es sind nur ein paar Beispiele. Du kannst an den Kühlschrank gehen, du kannst Essen trinken, du hast ein Bett, du hast vielleicht auch Freunde und eine Familie. Du hast Menschen um dich herum, die für dich da sind, mit denen du darüber sprechen kannst. Ich verstehe eure Situation. Ich weiß, es ist ein richtig blödes Gefühl, wenn man da nicht weiterkommt, gefühlt. Man dreht sich immer im Kreis, 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 Kreis und es kann einem irgendwann auch keiner mehr sagen, was man tun kann. Deswegen versuch es mit der Dankbarkeit. Probier es mal einfach aus. Du hast ja nichts zu verlieren. Es wird dir auf jeden Fall deutlich besser gehen. Und tatsächlich, statistisch gesehen, ist es ja wirklich so, dass die allermeisten Paare irgendwann mal ihr Baby haben. Und das war auch etwas, was mich richtig, richtig, richtig hochgehalten hat. Ich habe die Hoffnung so wirklich nicht aufgeben können. Es sah zwischendurch echt schlecht aus. Aber so ein kleiner Funke war bei mir immer noch da, dass ich das Gefühl hatte, es wird irgendwann sein. Vielleicht nicht jetzt oder morgen. Man weiß auch nicht, was da noch alles auf dem Weg liegt für Enttäuschungen. Aber ich dachte mir irgendwie, also war so ein Bauchgefühl, ja, ich muss den Schlüssel irgendwie finden und dann klappt das. Bin ich mir ganz sicher. Aber es hat ja einen Grund, warum mein Körper dagegen angegangen ist. Es hat ja einen Grund, warum ich geschwollene Lymphknoten hatte, warum ich Kopfschmerzen hatte wie wild, warum das immer dann passiert ist, warum ich nachts geschwitzt habe. Vielleicht kennt ihr das sogar. So war es bei mir ganz oft, nicht immer, aber schon öfter. Ja, also meine Diagnosen, ich fasse das nochmal kurz zusammen. Das war eine eventuelle Gelbkörperschwäche. Es war ein eventuell, weil die Ärzte sich da nicht so ganz festlegen wollten. Man konnte es mal probieren mit Progesteron, in Klammern Utrogest hatte ich. Ja, so wirklich sicher war man sich da nicht. Die Schilddrüse war klar, das war natürlich ein längeres Problem. Das war ja schon ein Problem in der Schwangerschaft mit meinem Sohn. Da hatte ich aber keinen Hashimoto. Das war in Anführungsstrichen nur eine Schilddrüsenunterfunktion. Nach der Geburt kam die Diagnose Hashimoto. Ich weiß gar nicht, wie lange danach. Ich würde sagen, 1-2 Jahre später wusste ich das. Das muss aber schon eher gewesen sein. Ich bin da auch so ein bisschen, das war auch so ein Problem, das erstmal zu wissen mit dem Hashimoto. Da mache ich aber nochmal eine extra Folge zu. Das ist nicht so einfach, das zu bestimmen. Dann war ich natürlich auch noch bei Heilpraktikern. Das kommt auch noch oben drauf. Ich aus meinem eigenen Antrieb habe ich bei einer TCM-Medizinerin gesessen, die Akupunktur macht. Das ist zum Beispiel auch ein ganz spannendes Thema mit der TCM. Würde ich gerne mal ein Interview mit einer Expertin machen. Ich glaube, das könnte ganz spannend für euch sein. Lasst euch überraschen. So, jetzt geht's aber erstmal um eure Diagnosen und um eure Geschichten, die ich gerne mit euch teilen möchte und besprechen möchte. Ich freue mich total auf die virtuelle Mädelsrunde mit euch. Ihr habt mir einiges geschrieben und das erzähle ich euch jetzt. Ich hatte 3 Fehlgeburten, jeweils um die 9. bis 10. Woche rum, innerhalb eines Jahres. Ich habe die klassischen Untersuchungen gemacht, dabei kam Hashimoto raus, aber nur Antikörper, keine schlechten Schilddrüsenwerte und das APS. APS ist eine Autoimmunerkrankung, die Blutgerinnsel begünstigen kann und somit die Durchblutung der Plazenta beeinträchtigt. Dann Hysteroskopie, allerdings ohne Befund. Die nächste sagt: Wir haben seit 7 Jahren einen Kinderwunsch. Zuletzt wurde mir die Diagnose erhöhte Killer- und Plasmazellen diagnostiziert plus eine chronische Endometritis. Die nächste schreibt: Die Spermien meines Mannes sind nicht so gut, leider tut er aber nichts dafür. Bei mir ist es eine Darmentzündung und Endometriose, die vor 2 Jahren operiert wurde. Wir haben in Prag eine ICSI gemacht, leider ohne Erfolg. Die nächste schreibt: Meine Diagnosen sind latente Schilddrüsenunterfunktion, Killerzellen im Blut, Gebärmutter, Gendefekt, fehlende Kiergene, Insulinresistenz, Gelbkörperschwäche, Histaminintoleranz und Vitamin D3-Mangel. Nach 6 Schwangerschaften, 4 frühen Aborten, 6 Sternchen habe ich 2 Kinder an der Hand. Kinderwunschzeit war von 2017 bis 2024. Wir waren 39, 3 Monate von meinem 40. Unsere Kasse zahlte 50%. Wir waren in der Uniklinik in Bonn, erster Versuch gescheitert. Zweiter Versuch bin ich endlich schwanger geworden, nach 15 Jahren. Leider konnte ich erst so spät damit anfangen, da ich das Geld dafür nicht hatte. Ich wusste auch nicht, wie schwer mein Weg werden würde. Leider hielt es nur bis zur 9. Woche. Mein Herz war gebrochen. Es war so schön, das Herz schlagen zu sehen, bis es aufhörte. Nach einem Jahr lang hin und her konnte uns niemand sagen, wie es weitergeht. Neue Klinik, neuer Versuch, Humangenetik war ohne Befund, Gerinnung sagte Heparinspritzen. Beim 3. Versuch positiv getestet, leider bei 4 plus 6 wieder vorbei. Nun ist eine Lehre in mir, aufgeben kann ich nicht, obwohl meine Ehe und das Finanzielle auf dem Spiel stehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich was mit meiner Gebärmutter habe. Das lasse ich jetzt abklären und hoffe darauf, ein schönes Ende zu bekommen. Wünsche mir so sehr ein Kind. Übrigens, das Spermiogramm ist auch nicht gut, aber für die ICSI ausreichend. Dann schreibt sie noch kein Kopf oder Schwänzchen. Dann schreibt jemand: Ich hatte mit Anfang 30 2 Fehlgeburten, wahrscheinlich aufgrund schlecht eingestellter Schilddrüse. Beide Male wurde ich zur sofortigen Ausschabung gedrängt, die Risiken wurden heruntergespielt und es wurde behauptet, ich hätte keine Wahl. Nach der 2. Ausschabung wurden Reste vergessen und ich hatte 2 Wochen später eine Rekuretage. Nachdem meine Blutung stark nachgelassen hatte, wurde auf meine Initiative ein Aschermann Grad 3 von 4 diagnostiziert. Die Dunkelziffer liegt bei einer Ausschabung bei 20-40%, bei 3 bei 50%. Nach einigen ICSIs, verbunden mit hohen Östrogenspiegeln, einem vermeintlichen Mittelschmerz und etwas stärker gewordenen Periode, wurde ein MRT gemacht. Zeigte im Durchschnitt der Muskelschichten eine starke Adenomyose, Zufallsdiagnose. Ja, das waren ein Teil eurer Geschichten, die ich mit euch teilen wollte. Ihr seht, irgendwo ist jeder da ganz anders aufgestellt, aber auf der anderen Seite wird wahnsinnig schnell eine ICSI gemacht, da wird noch nicht mal geschaut, wie sieht die Gebärmutter aus oder was ist mit dem Spermiogramm, was ist da los, wie kann man das verbessern. Und solche Sachen wollte ich nicht. Ich wollte erstmal gucken, wie können wir uns ganzheitlich auf einen guten Weg bringen und dann nochmal in den nächsten Versuch starten. Da habe ich euch jetzt heute einiges von erzählt, was bei uns Phase war. Und die Geschichte geht natürlich immer weiter. Ich erzähle euch beim nächsten Mal mehr davon, wie es weiterging. Erfahrt ihr. Übernächste Woche Sonntag kommt die nächste Folge raus. Ich freue mich sehr darauf, mit euch darüber zu sprechen. Ihr könnt Hallo Wunschkind auf Instagram folgen. Da heiße ich hallowunschkind_online. Und ich freue mich auch total, wenn euch der Podcast gefällt. Dann lasst mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Ihr könnt den Podcast auch abonnieren und verpasst ihr nämlich keine Folge mehr. So, jetzt genießt das schöne Herbstwetter. Am besten zu Hause. Mit vielen Kerzen, leckerem Tee. Haut euch auf die Couch. Guckt eure Lieblingsserie oder hört einen guten Podcast. Ihr Lieben, macht's gut. Bis bald. Ciao.